dieser kurzweiligen Folge sprechen wir über externe und interne Resorptionen und die Schwierigkeit, diese zu diagnostizieren und dann auch klinisch zu lokalisieren. Das DVT ist wieder ein integraler Bestandteil dieser Folge. Und ganz zum Schluss haben wir ein ganz spezielles Wort zum Sonntag. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend und herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxiswissenschaft heute wieder mit einer neuen Runde unserer Weiterbildungsgespräche Endodontie. Guten Abend, Frau Kersting.
Guten Abend, Herr Dr. Lang.
Sie waren ja heute wieder sehr fleißig. Der letzte Fall, den wir besprochen haben, der hat es ja richtig in und an sich gehabt.
Genau.
Das war ja ein unterer Eckzahn, Zahn 3-3. Und überwiesen mit einem zweidimensionalen Röntgenbild, Analogtechnik. Man sah so ein bisschen seitlich, mittig vom Wurzelkanal ungefähr so 10, 12 mm unterhalb der Inzisalkante. Sah man dort ja, eine Aufhellung in der Wurzel, die ganz augenscheinlich eine Resorption war. Und dann haben wir uns das genauer angeguckt.
Genau.
Was haben wir denn dann gemacht?
Der Patient wurde überwiesen mit der Bitte um Abklärung der Resorption. Da wir wissen, dass wir sowohl interne als auch externe Resorptionen haben können und nun gar nicht so wirklich klar war am 2D-Bild, wo denn jetzt die Lage der Resorption ist, ob das intern oder extern ist, haben wir uns natürlich für ein DVT entschieden, um das Ganze räumlich darstellen zu können.
Gut, dass der Patient nicht am Sonntag in den Notdienst gegangen ist, sondern an einem Dienstag in Ihre normale Sprechstunde. Weil am Sonntag hätte der bestimmt kein DVT bekommen, sondern nur eine Trepanation.
Das ist ganz gewiss so. Ja, und im DVT konnte man dann sehr schön sehen, dass der Patient sowohl eine externe Resorption kurz unterhalb der Schmelzgrenze hatte, ungefähr 2 mm unterhalb der Gingiva, die sich etwa 4 mm in der Breite und 3 mm in der Tiefe ausdehnte. Die zweite Resorption, die dieser Zahn hatte, die lag von der Inzisalkante 14 mm in die Tiefe vestibulär gemessen. Dabei handelt es sich aber um eine interne Resorption, die nach extern durchgebrochen ist. Also hat der Patient sozusagen beide Erkrankungsbilder auf einer Wurzeloberfläche und zudem...
Ja. Jetzt kommt noch das Dritte, ne?
Ja, genau. Und zudem hat er eine weit ausgedehnte apikale Aufhellung.
Die sich noch nicht gewaschen hat.
Nein, genau. Die noch gewaschen werden muss.
Ja.
Ja, ja, aufgrund der Devitalität. Ja.
Richtig, ja. Also.
Und er hatte noch einen Fistelgang, vestibulär.
Ah ja, das war klinisch.
Das war klinisch, genau.
Ja. Okay. Und da wissen wir aber nicht, wo der quasi hinmündet. Kommt der von apikal? Wahrscheinlich, bei der riesigen Aufhellung.
Ich habe auch gedacht von apikal, aber er sitzt so weit paragingival, dass ich glaube, dass er in die erste Resorptionslagune reinführt, die ich auch sondieren konnte mit der PA-Sonde, wo sich auch Pus entleert.
Also die externe Resorption?
Mhm, die externe
Resorption. Ah ja, das wäre ja ganz spannend. Okay, ja, das müssen wir noch mal klinisch eruieren. Ja, ja, also
ganz spannender und schwieriger Fall. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie behandelt man sowas? Und wer behandelt als erstes?
Ja.
Wird als erstes extern gedeckt? Wird als erstes die Wurzelkanalbehandlung gemacht? Ja, und das wollten wir heute...
Da sind wir uns auch noch nicht so ganz im Klaren. Klar sind wir uns in der Diagnose, weil es ist so, dass man bei der Resorption, die jetzt tiefer liegt, schon sagen kann, dass sie von intern gekommen ist. Weil bei einer externen Resorption sieht es ja so aus, dass die Blutgefäße dann koronal und nach apikal einwandern und eigentlich nicht in den Nerven oder in den Nervkanal hineingehen. Es bildet sich ja dort sogar wie so ein kleiner sklerotischer Dentinschutz, wenn wir eine externe invasive Resorption haben. Und dieses Merkmal fehlte komplett im DVT. Und Das, wovon man jetzt ausgehen kann, ist, also dieses interne Granulom ist jetzt nicht mehr durchblutet, weil man sieht jetzt, das ist ein einwurzeliger Zahn und man sieht eine riesige apikale Läsion. Das heißt, das Blutgefäß, was erst einmal resorptiv gewirkt hat, in dem Zustand, als der Zahn dann langsam von koronal nach apikal abgestorben ist und dann irgendwo eine Granulation begonnen hat, so in dem mittleren Wurzeldrittel, bevor er dann ganz nekrotisch geworden ist. Dieses Blutgefäß existiert jetzt nicht mehr. Und das, was aber stark anzunehmen ist, ist, dass diese Resorptionshöhle dann mehr oder weniger stark durch ein Granulationsgewebe, was dann von extern hineingewachsen ist, dann aber nur noch mild resorptiv wirkt. Mhm. Also nicht mehr so aggressiv, wie jetzt, wie wir das bei der reinen externen Resorption sehen und erwarten würden, sondern rein als Defektauskleidung. Da muss man sich klinisch darauf einstellen, wenn man das jetzt trepaniert, dass dort in diese Kaverne hinein doch irgendeine Art von Granulom drinsteht. Und jetzt die Frage, wie baut man die Therapie schlau auf? Also schickt man erst das zum Chirurgen oder operiert es chirurgisch, dann verlegt man sich mitunter den Wurzelkanal und kann den terminalen Punkt nicht mehr darstellen. Und umgekehrt, wenn man jetzt die Wurzelkanalbehandlung konventionell erstmal durchführt, hat man Schwierigkeiten bei der elektrischen Längenmessung, dann wird man Fehlmessungen bekommen, dann auch die Schwierigkeit, diese Höhle sauber auszufüllen. Jetzt kommt noch was dazu, wir haben bukal keine Knochenbedeckung mehr gesehen und zwar wirklich auf einer langen Strecke. Ja. Und deshalb ist es so, dass sie hatten da so ein bisschen Bedenken, dass es zu stark zu einer Rezession kommen könnte, wenn man da jetzt operiert. Ich glaube, dass halt einfach der, wenn man einen Zahnfleischrandschnitt macht und dann wirklich beherzt einen Lappen bildet, dass die Resorptionsgefahr dann doch eher vertretbar ist, wenn man das von außen macht. Ja.
Rezessionsgefahr.
Die Rezessionsgefahr, genau.
Ja. Ja, jetzt haben wir uns für die Therapie entschieden zu trepanieren. Mhm. Und die Länge zunächst einmal am DVT zu bestimmen, gegen zu evaluieren mit einer Nadelmessaufnahme.
Richtig. Ich habe Ihnen ja auch einen Trick verraten, wie man eine elektrische Längenmessung machen kann, indem man dort eine nicht leitende Spülflüssigkeit in den Wurzelkanal hineingibt, sodass man das Ganze isolieren kann von der Perforationsstelle. Das ist so, nicht jede Flüssigkeit leitet Strom. Das sind jetzt erstmal die ganzen Tricks und Kniffe. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kaverne beginnt ja so bei einer Trepanationstiefe von 9 bis 10 Millimeter, wenn man von oral trepaniert. Und wir schauen uns das erstmal an, wie gut sich diese Kaverne darstellen lässt. Wenn wir dort mit Calciumsilikatzielern einen Schutzwall bauen können, um erstmal die Obturation abzuschließen, dann kann sekundär der chirurgische Eingriff ja immer noch erfolgen. Bis dahin haben wir aber schon sehr viel therapeutisch erreicht, was den apikalen Status anbelangt. Ja, das ist jetzt erstmal so der Plan. Ne?
Genau.
Aber spannend ist das natürlich allemal, dass jetzt beide Krankheitsbilder, die ja an sich sehr selten sind, an einem Zahn dann dort auftreten. Aber jetzt um wieder an die Krankheitsursache, wenn wir da mal drüber nachdenken, dann ist das ja eigentlich nur durch ein Trauma zu erklären. Und dieses Trauma wirkte ja einmal auf das Endodont und einmal auf das Parodont. Dann ist die durch die chronische Entzündung einmal durch die partielle Nekrose und dann durch die chronische granulierende Entzündung, die dann resorptiv gewirkt hat, interne Resorption entstanden und dann zervikale externe Resorption dann noch obendrauf. Haben Sie den mal gefragt nach Traumata?
Ja, ich habe ihn ausgefragt nach Traumata, nach kieferorthopädischer Behandlung, ob der Zahn vielleicht geholt wurde und stark verlagert war. Er konnte sich leider an nichts erinnern, sodass ich da jetzt nichts berichten kann.
Ja, es ist sicherlich eine sehr schöne Fallpräsentation, wenn das alles dann gut gelungen ist und Sie das alles schön in einen tollen Arztbrief mit reichen Bildern niedergeschrieben haben, dann wird das bei der ein oder anderen Gelegenheit sicherlich auch ein schöner Case Report sein, den dann mehrere Leute bestaunen können, als nur wir zwei.
Ja, und es wäre nicht möglich gewesen, das zu diagnostizieren, wenn man kein 3D-Bild gemacht hätte.
Naja, also da ziehe ich mir jetzt mal die Mütze des Opponenten an. Es gibt ja die Möglichkeit, also ich gebe Ihnen total recht. Ja. Das ist natürlich das einzig Sinnvolle und Richtige, was man da tun sollte. Aber natürlich, man kann erst mal reingehen, ja, und dann sich überraschen lassen von dem, was sich dann da zeigt. Exzentrisches Röntgen hätte Sie da nicht weitergebracht. Das ist da nicht zu erschließen, also von der Lage her nicht zu erschließen. Aber man könnte ja, wenn es dann total in die Hose gegangen wäre, könnte man ja dann bei der Extraktion das Ganze vielleicht noch retten und dann wieder replantieren. Das wäre dann ohne DVT gegangen.
Aber bei der Wurzelkrümmung nach vestibulär...
Ja, stimmt, der hat auch noch mal so eine Hakenwurzel dran.
Genau, das heißt, die auch im 2D-Bild nicht wirklich zu erkennen war.
Ja, also ich würde mal sagen, einmal weniger ins Flugzeug setzen. Oder bei SpaceX mitfliegen. Ja. Und dafür kann man ja dann demnächst, ne? Das ist ja schon bald, dann kann man sich als Privatpilot, kann man sich in die Raketen setzen und ist man 3 Tage im Weltall. Ich habe ja einen Astronauten kennenlernen dürfen, der sowohl eine Fluglizenz für die Soyuz-Kapsel hat, als auch für den Space Shuttle. Der hat mir gesagt, ja, das sind so 80 bis 120 Mikrosievert pro Stunde auf der ISS. Auf der Mir war der auch gewesen. Da waren das ein bisschen mehr. Beim Weltraumspaziergang, um den sich alle kloppen, da oben, sind das 400 Mikrosievert pro Stunde. Mhm. Und es ist immer noch eigentlich eher harmlos. Also nach dem, was wir gehört haben von Marc Semper bei der letzten DGET-Tagung, fand ich ganz toll. Der hat sich damit beschäftigt, wie viel Evidenz gibt es dafür, dass niedrige Strahlendosen schädlich sind. Und es gibt bei Strahlendosen unter 100 Millisievert, also 100.000 Mikrosievert, gibt es keine wissenschaftliche Evidenz für bleibende Schäden. Die gibt es nur da drüber. Und deshalb gilt nach Literatur, alle Strahlenanwendungen, die unter 100 Millisievert, also 100.000 Mikrosievert strahlen, als Low-Dose-Anwendung. Das ist die Schlussfolgerung daraus gewesen für ihn. Trotzdem bin ich der Meinung, man soll da sehr vorsichtig sein und alles, was man an Strahlen minimieren kann, soll man minimieren. Also man soll kollimieren, dann eine ordentliche Indikation dafür machen. Dann ist das sehr zum Nutzen der Patienten. Also insbesondere bei den kleinen Belastungen, die wir jetzt in der Zahnmedizin damit da haben, sind wir da sehr froh drum.
Ja, und interessanterweise hat der Hauszahnarzt den Patienten ja auch geschickt mit der Bitte um Abklärung.
Gott sei Dank, ja.
Gott sei Dank, ja. Genau. Weil ihm das im 2D-Röntgenbild komisch vorgekommen ist. Ja. Das ist ja die optimalste Kette, wie es laufen kann.
Absolut. Und das wird sicherlich ein tolles Ergebnis werden, da bin ich von überzeugt. Aber wahrscheinlich eben doch mit einer OP kombiniert. Dann wird der Zahn sicherlich Jahrzehnte halten. Hoffentlich ist der Patient noch jung, dass er dann noch Jahrzehnte was davon hat.
Ich würde sagen, er hat die Hälfte noch vor sich.
Er hat die Hälfte noch vor sich.
Ja.
Und da haben Sie die gestiegene Lebenserwartung durch wissenschaftlichen Fortschritt schon mit einkalkuliert.
Dann ist es die Hälfte und ein bisschen.
Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass die Anzahl der über 100-Jährigen in der Bevölkerung verdoppelt sich alle 8 Jahre. Das ist interessant, ne? Deshalb schreibt der Bundespräsident schon lange keine Geburtstagsgrüße persönlich mehr für 100-Jährige. Das war noch bis Anfang der 80er Jahre üblich oder Mitte der 70er, dass der Bundespräsident jedem 100-Jährigen persönlich eine Karte geschickt hat. Das passiert schon lange nicht mehr. Die Lebenserwartung steigt für jeden von uns mit einer Stunde pro Tag. Das heißt, in 24 Stunden steigt unsere Lebenserwartung um eine Stunde. Das heißt, der Tag hat eigentlich für uns 25 Stunden und nicht 24. Da können wir uns jetzt schon überlegen, was wir mit der einen Stunde machen, die uns geschenkt wird jeden Tag. Klar, die wird irgendwo hinten dran gehängt. Und da kann ich nur sagen, das Sinnvollste, was man machen kann, ist, dass man alles das, was man jeden Tag macht, aus voller Überzeugung und Freude durchführt und das möglichst lebenslang. Wenn der Beruf dazugehören kann, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Also dann ist das nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Ja. Insbesondere, wenn man sich so weiterbildet, wie Sie das tun, dann hat man ja die besten Karten dafür, dass es einem ja lebenslang Spaß macht. Also richtig ätzend wird die Zahnmedizin ja dann, wenn man immer wieder den gleichen alten Trott dann macht und das, was man jeden Tag tut, nicht jeden Tag neu reflektiert und versucht, neu zu denken. Und so kann ich mir vorstellen, dass Sie so ergonomisch, wie Sie sitzen am Mikroskop, ja dann auch mit 70 oder 75 noch mit Spaß und mit Enkelkindern noch im Schlepptau, dass Sie dann da auch noch Ihre klinische Tätigkeit genießen werden. Denn auch das ist ja wahr, der demografische Wandel, der kündigt sich ja jetzt sehr an. Die Hälfte aller Zahnärzte ist über 55. Das ist ja mal eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Also das geht auch nur so, dass wir mit Spaß lange dabei bleiben und mit 65 noch lange nicht an Retirement denken.
Ja, zumal ja, der Anteil der alten Bevölkerung ja auch zunimmt.
Und richtig, der Therapiebedarf steigt.
Ja, also wir eine absolute Notwendigkeit haben, weil Wurzelkanalbehandlung oder zahnärztliche Versorgung werden ja nicht nur im mittleren Alter oder im jungen Alter benötigt, sondern die Alterszahnmedizin ist eigentlich nochmal eine ganz besondere.
Ja, und die alten Leute, die wir versorgen werden, Frau Kersting, die werden viele, viele eigene Zähne im Mund haben, um die sie kämpfen werden. Und die werden alle obliteriert sein.
Das gibt eine harte Arbeit.
Und das, also spätestens dort werden sie halt die ganzen 3D-Techniken und die ganze Bildgebung benötigen. Und das ist ja eigentlich auch sehr schön. Also, und das wäre ja furchtbar, wenn wir dann bei den alten Leuten sagen müssten, ich finde den Kanal nicht, ich ziehe den Zahn mal lieber raus. Das wird es nicht geben. Ja. In diesem Sinne haben wir hoffentlich den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr viel Mut gemacht, sich selber stetig weiterzubilden. Dieser Podcast, der trägt, denke ich, für jeden, der hier zuhört, auch ein Stück bei, dass die Zahnmedizin schön bleibt.
Genau.
Dann sage ich bis nächste Woche. Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.